Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Hamburgs kreative Köpfe aus den Bereichen Büchern, Bühne und Bands schauen auf 2024 und geben einen Ausblick auf 2025. Herzlich willkommen zu der 26. Ausgabe des Culture Clubs. Heute entführen wir euch in die Kulturlandschaft Hamburgs, nicht nur Tor zur Welt, sondern auch Bühne für kreative Köpfe. Hierzu spreche ich mit drei hochkarätigen, spannenden Gästen, die Hamburgs kulturelles Leben auf ganz unterschiedliche Weise prägen. Der Autorin Isabel Bogdan, dem Schauspieler Sebastian Betzel und dem Konzertveranstalter und CEO von FKP Scorpio, Stefan Tanscheid. Gemeinsam sprechen wir über ihre Arbeit in 2024, ihre Verbindung zur Stadt und was Hamburg für Künstler und Kreative so besonders macht. Aufgenommen wird diese Dezemberfolge in einer unfassbar schönen Atmosphäre, nämlich im weihnachtlich dekorierten First Stage Theater und präsentiert von HVV Switch, damit ihr nicht durch den Schneematsch warten müsst. Liebe Isabel, wir kommen zu dir. Du bist 1968 in Köln geboren, hast in Heidelberg und Tokio studiert und lebst nach ein bisschen hier und da, jetzt seit fast 20 Jahren, aus voller Überzeugung in Hamburg. Nachdem du 20 Jahre lang Literatur übersetzt hattest, erschien 2016 dein erster Roman Der Pfau. Seitdem schreibst du auch. Daneben übersetzt du aber auch weiterhin. Ich möchte mit dir starten und sagen, dass Hamburg ja schon eine Stadt voller Geschichten ist. Gibt es Orte, die dich besonders inspirieren oder die in zukünftigen Werken eine Rolle spielen könnten? Also die Alster hast du ja schon quasi bearbeitet sozusagen in deinem Roman Laufen.
Ja, sowohl Laufen als auch jetzt der aktuelle Wohnverwandtschaften spielen in Hamburg, könnten aber im Prinzip auch irgendwo anders spielen. Und ich habe auch schon gedacht, dass das vielleicht ein bisschen schade ist. Vielleicht mache ich demnächst mal was mit Hafen und Schiffen und da denke ich gerade so ein bisschen dran rum. Aber jetzt ist der letzte gerade erst erschienen und das ist noch überhaupt nichts, es ist noch keine Idee, es ist nur so eine Ahnung.
Naja, ein paar Hafenromane haben wir ja schon gehabt, aber vielleicht kannst du dem noch ein paar hinzufügen. Lieber Sebastian, du bist 1971 in Garmisch-Partenkirchen geboren, hast eine Schauspielausbildung in München gemacht und nach einem kurzen Zwischenstopp in Berlin lebst du nun schon seit 2018 glücklich im Norden in Hamburg-Ottensen mit deiner Frau Johanna Christine Gehlen. Bekannt wurdest du als Schauspieler in Kino und Fernsehfilmen, vor allen Dingen durch deine Rolle des Franz Eberhofer oder aber auch im Bodensee-Tatort. Daneben bist du aber auch regelmäßig in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen und widmest dich immer wieder spannenden Projekten vor der Kamera und auf der Theaterbühne. Du kommst also eigentlich aus Bayern, bist im Norden angekommen. Bayern und Hamburg, was sind deiner Meinung nach die größten kulturellen Unterschiede zwischen den beiden, außer dem Dialekt?
Der Dialekt. Ich finde, München und Hamburg sind sich gar nicht so verschieden, wie die Leute tun. Ich würde eher über die Ähnlichkeiten reden wollen.
Dann mach mal.
Also auch die Hamburger haben ein ganz gepflegtes Mir sein Mir, nur kommt das bisschen dezenter her. Also man sagt, die schönste Stadt der Welt. Und das Mir sein Mir ist dunkelblau angezogen, aber es ist auch ein wahnsinniger, stolzer Habitus auf die Stadt, was ich aber auch nicht schlecht finde. Es sind beide sehr reiche Städte. Es sind Städte, die sind von der Natur drumherum geprägt. Also in München sind es halt die Berge, hier ist es klar das Meer oder die Meere, die zwei. Und also ich finde, das sind die zwei Städte, wo mir in Deutschland das Herz aufgeht. Und in Hamburg, also wie gesagt, ich war auch mal ein paar Jahre in Berlin, das vermisse ich gar nicht. Und Hamburg, wenn ich länger nicht hier bin, freue ich mich wahnsinnig, wenn ich wieder zurückkomme.
Stefan Tanscheid, geht das Herz wahrscheinlich eher auch noch in Mönchengladbach auf, denn da bist du 1977 geboren, hast in deiner Jugend Liebe zur Musik entdeckt und lebst heute nach einem Studium in Münster in Hamburg. Nach ersten Erfahrungen im Musikbusiness bist du mittlerweile einer der wichtigsten Köpfe der deutschen Festival- und Konzertszene. Als CEO von FKP Scorpio verantwortest du unter anderem legendäre Festivals wie das Hurricane und das Deichbrand. Groß-Events wie die Konzerte von Taylor Swift erleben einen riesigen Ansturm, während die kleinen Clubs wie Molotow und Logo tatsächlich große Probleme haben, genügend Publikum zu finden. Siehst du da einen Zusammenhang genau zwischen Taylor Swift und dem Logo?
Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Nee, zwischen Taylor Swift und dem Logo sehe ich keinen Zusammenhang. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die sich über die letzten Jahre, gerade nach der Pandemie, in der postpandemischen Kostenwelt, mit der Clubs sehr zu kämpfen haben und überhaupt alle Kulturschaffenden und Veranstaltenden, da hat sich vieles verschoben und vieles ist schwieriger geworden. Mal davon ab, dass mit der Krise nach der Krise auch Kosten nicht wieder in den Griff bekommen werden konnten. Und das Ganze hat sich zugespitzt, was natürlich bei den Kleinsten am ehesten auftritt. Und das sieht man jetzt bei den Clubs, die große Probleme haben. Daran ist aber nicht Taylor Swift schuld, sondern es ist irgendwie multifaktorell, wie man heutzutage immer so schön sagt, bedingt. Man hat ein extrem verändertes Musikkonsumverhalten durch Streamingdienste und weitere Angebote, die es so gibt, digitaler Art. Und das hat sich alles ein Stück weit verschoben. Man kämpft sehr mit digitalen Inhalten, auch mit dem Gaming zum Beispiel. Das hängt ein bisschen von der demografischen Zielgruppe ab und ne, auch es ist genremäßig auch sehr unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen gibt es viele Dinge, mit denen die Live-Kultur, wie wir sie vor 10 Jahren kannten, jetzt heutzutage viel stärker in Konkurrenz tritt. Und das merken auch die Clubs. Und die Tatsache, dass Ticketpreise endlich sind für Clubkonzerte, Kosten sich aber immer weiter verteuert haben und es auch keine wirklichen Wege daraus gibt, macht sich natürlich bemerkbar und hilft nicht bei der Erhaltung eben dieser, wenn es nicht durch Zuschüsse, Förderungen oder anderer Art irgendwie bedingt ist.
Ist es auch ein Faktor, dass früher zur Refinanzierung auch der Getränkekonsum mit beigetragen hat? Weil ich höre so aus dem Brauerei- und Bierbereich, dass sie sehr starke Einbrüche erleben und dass einfach auch in den Clubs nicht mehr so viel konsumiert wird. Ich glaube, als wir beide irgendwie unsere Liebe zu Gitarrenmusik entdeckt haben, da gehörten auch immer 5, 6, 7 Bier am Abend dazu.
Das ist korrekt. Zumindest für uns beide kann ich das unterschreiben. Den Rest müsste man wirklich die Clubbetreiber fragen. Im Großen und Ganzen ist es aber schon so, das merken wir auch bei den großen Festivals oder den großen Veranstaltungen, wo wir das Catering, das Public Catering selber machen, ist, dass das Konsumverhalten sich tatsächlich ein Stück weit abgeschwächt hat. Gilt aber auch nicht für alle Zielgruppen und alle Genres. Wenn man jetzt die Veranstalter vom Wacken fragt, braucht man sich um den Bierkonsum, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Also ist halt sehr unterschiedlich. Aber das Geld sitzt in allen Bereichen nicht mehr ganz so locker. Auch wenn natürlich andere Beispiele wie Taylor Swift oder Ed Sheeran aus unserem Hause natürlich mit höheren Ticketpreisen trotzdem immer ausverkauft sind und immer sehr hoch fliegen. Es ist halt sehr vielschichtig und geworden. Und das Problem kann man nicht so in einem Satz benennen. Es ist tatsächlich, es kommen sehr viele Dinge zusammen.
Taylor Swift war hier in Hamburg sicherlich eines der größten Kulturereignisse, wenn nicht sogar das größte. Isabel, hat dich das in irgendeiner Form berührt? Hast du ein Patenkind, die unbedingt Karten haben wollte? Oder warst du vielleicht doch zu beiden Konzerten im Stadion?
Das hat mich insofern berührt, als ich eine Anfrage vom Hamburger Abendblatt bekam, ob ich was dazu sagen möchte. Und ich habe geantwortet, nö, habe ich keine Meinung zu, habe ich keine Ahnung. Ja. Keine Meinung, kein Konzept. So.
Sebastian, keine Ahnung, kein Konzept.
Geht
das für dich auch? Ich sag mal, du hast ja Kinder im Teenageralter. Haben die nicht mal irgendwie ansatzweise gefragt oder waren die doch noch ein bisschen jung?
Die waren noch zu jung. Die haben das, glaube ich, noch nicht richtig mitgekriegt. Aber das wird jetzt kommen. Also bei meiner Tochter sehe ich das stark kommen, weil die ist sehr interessiert. Mhm. Also nicht nur an Taylor Swift, an Musik und an Popmusik. Und sie singt sehr viel. Mhm. Obwohl sie nicht immer ganz englisch-textsicher ist, aber das ist alles wunderbar. Aber das wird, kommen. Die wird jetzt 12. Also, dass sie kommt jetzt
mit
dem
Englisch noch.
Nein, alles gut. Das ist super. Dass sie auch viel singt, finde ich ganz schön. Und ja, das ist so eine Form von Event-Konzert, die mich irgendwie gar nicht so, es hat mich auch nie so interessiert, diese riesigen Konzerte in den Fußballstadien früher.
Gab's da mal Enttäuschung? Also warst du mal in deiner Jugend auf einem großen Konzert und konntest nichts sehen? Oder wie ordnest du das ein?
Ich war mal bei den Stones ewig her.
In München?
Ja, in München war das im Olympiastadion. Was habe ich noch im Olympiastadion gesehen? Ich bin lieber da, also zum Beispiel Brass Banda damals im Übel und Gefährlich. Das ist dann mehr so mein Wetter, weil das sind irgendwie 2000 Leute oder 1500 Leute gewesen und das war 1000, keine Ahnung. Aber ich mag lieber so Clubkonzerte. Die anscheinend jetzt aussterben.
Isabel, was war denn dein größtes Konzert mengenmäßig sozusagen oder zuschauermäßig, was du gesehen hast?
Ich habe das auch gerade überlegt. Ich glaube, ich war auch mal als Teenie in Köln bei BAP.
Das gehört ja dazu,
wenn man irgendwie in Köln
ist. Ja.
BAP hatten aber das Talent, dass sie in der Olympiahalle München gespielt haben. Trotzdem hatte man den Eindruck, es ist ein Clubkonzert.
Ja, die machen ja auch gute Stimmung und haben da selber gute Laune. Aber sonst so richtig große Stadionkonzerte. Ich habe mich sehr, sehr geärgert, als vor einigen Jahren Leonard Cohen in Hamburg war. Und ich habe nach Tickets geguckt und es war mir zu teuer. Und hinterher dachte ich, bist du bescheuert? Der Mann ist irgendwie 80. Das war wahrscheinlich die letzte Chance und hättest das mal gemacht. Und dann kam er 3 Jahre später tatsächlich wieder und wir waren nicht in Hamburg. Wir waren in Schottland zu dem Zeitpunkt und dann war es zu spät.
Stefan, ich muss eine Sache hast noch reichlich große Konzerte gesehen. In der Tat. Du möchtest aber auch noch mal was sagen.
Gesehen und veranstaltet. Und ich muss dazu sagen, ich liebe große Konzerte, ich liebe aber auch genauso kleine Konzerte. Ich war am Sonntag eine meiner Bands, Hi-Vis, im Grünspan hier in Hamburg. 500 Leute, war unfassbar. Genauso mag ich auch große Konzerte. Habe auch früh angefangen, selber zu Konzerten zu gehen, mit in den frühen 90ern mit Metallica und Guns N' Roses und was man, Toten Hosen und Ärzte und was man alles so geguckt hat. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Es ist aber nicht so, dass die Clubkonzerte, das wollte ich nur sagen, aussterben. Das ist nicht so. Es ist nur schwieriger geworden, sie zu realisieren und vor allem das vernünftig finanziell aufzustellen für den Club, für den Künstler, die Künstlerin und auch uns als Veranstaltende. Das ist die Herausforderung aktuell. Natürlich hängen die Clubs da dran und haben auch die Probleme damit, eben mit dieser Finanzierung. Und wo man früher 16 Euro nahm, nimmt man heute 32 oder 38 für ein Clubkonzert. Das ist natürlich eine arge Verteuerung. Und da fängt das Problem an, das dann so in den Markt zu geben. Es kann halt schon sein, dass der Mensch, der sehr musikbegeistert ist, egal welches Genre, früher zu 3 Konzerten im selben Zeitraum ging, wo er jetzt zu 1 oder 2 geht. Man muss dazu sagen, dass die Zahlen der Ticketing-Anbieter das nicht hergeben, weil da werden nicht weniger Tickets verkauft. Es hat sich halt nur eine Verschiebung gegeben, glaube ich. Und das merkt man ganz deutlich. Es ist aber nicht so, dass das Clubgeschäft nicht mehr funktioniert oder dass das alles nicht mehr der Nährboden ist, der es mal war, den brauchen wir. Ich kann, Ed Sheeran ist mein Lieblingsbeispiel. Wir haben 2012 im Molotow und am Weißenhäuser Strand, wo wir so ein kleines Festival haben, wo Ed Sheeran den kleinsten Slot auf der kleinsten Bühne im kleinsten Raum gespielt hat. Ja. Und dann reichten irgendwann schon Stadien nicht mehr. Oder wir mussten Stadien 3 Abende am Stück spielen. Das ist natürlich eine extreme Geschichte. Das passiert nicht so häufig. Aber für uns in Clubs und das Clubgeschäft und das Aufbauen von Künstlerinnen und Künstlern, der Nährboden von dem, was wir morgen und übermorgen veranstalten. Und insofern ist das schützenswert und das tun wir auch. Und es funktioniert auch noch, aber es ist kein Geschäftsmodell mehr so richtig. Das ist eigentlich ein Invest in die Zukunft. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren tatsächlich.
Aber die Frage ist ja dann wahrscheinlich, ob es das für die Clubs auch ist.
Genau, absolut. Ja, ja. Also darum muss man Deals finden, wo alle nicht reich mit werden, aber am Leben bleiben und einigermaßen klarkommen. Absolut. Das wird auch viel diskutiert. Da gibt es ja auch Modellvorschläge, die sozusagen einen Solidaritätseuro bei großen Konzerten für die Clubvereinigungen bereitstellen, die es da gibt. Da gibt es ganz viele Ideen und Modelle. Das muss man sicher in der Zukunft alles besprechen, weil wir brauchen die Clublandschaft als Nährboden für alles, was nachkommt.
Nochmal einmal kurz zu Taylor Swift. Ist es eigentlich einfacher, so ein Konzert zu organisieren, weil einfach alles vorgegeben wird, weil das ist ja eine Riesenwelttournee? Oder ist es vielleicht am Ende doch schwieriger, gar nicht mal mit den Bedürfnissen der Künstlerin, sondern mit den vielen Sonderwünschen deiner Freundinnen und Freunde und Geschäftspartner, die alle dahin wollen?
Ja, das auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es, wir sind eine sehr große Firma. Wir sind einer der größten in Europa. Wir sind auch in 12 Ländern aktiv und so. Darum, wir haben das Setup dafür. Das ist für uns jetzt nicht ganz so wild, sowas zu machen. Aber es war eine Herausforderung. Es war auch sehr detailgenau, wie die Produktion sich Dinge vorstellte, was aber auch häufigerweise so ist. Aber es war schon speziell bei Taylor. Das war ein langer Aufbau und hat aber alles für uns sehr gut funktioniert. Und am Ende haben wir sehr viel Freude an den Konzerten gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Egal, was man jetzt persönlich von der Musik hält.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de.
Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis.
Das Herz von Stefan schlägt tatsächlich auch für Clubkonzerte. Sebastian, wie ist es bei dir? Lieber mit der Konstantin einen großen Millionenseller machen oder vielleicht doch nochmal ein Studentenprojekt oder Arthouse?
Ja, ich sage mal, wenn die Leute mich fragen, was machst du als nächstes Projekt, dann sage ich immer einen kommerziell erfolgreichen Arthouse-Film.
Das stimmt leider fast nie, oder?
Das hat, glaube ich, noch nie gestimmt. Aber nein, Du, sowohl als auch, also die Abwechslung macht's. Es hört sich jetzt immer so blöd an, aber das ist wirklich so. Also ich mach ja ab und zu mit der Konstantin die Eberhofer Filme. Das ist natürlich sehr aufwendig, weil das dicke Kinofilme sind mit viel Technik vor Ort. Aber ich mache auch mit dem Simon Schwarz zum Beispiel diese Grenzgänger. Das ist ja eine Doku-Reihe. Da sind wir zu sechst unterwegs, also ein Team von vier Leuten und wir zwei. Wir müssen auch selber fahren und ist alles nur kurz aus der Hüfte geschossen. Mhm. Ich mache sehr gern Theater auch wieder. Also ich finde, es muss sich abwechseln. Also jedes Mal diesen Riesenaufwand brauche ich nicht, aber es ist auch dann schon trotzdem auch mal schön, ihn zu haben.
Mhm. Kann ich kurz was dazwischen fragen? Ich weiß gar nicht, wie ihr bezahlt werdet. Hast du was davon, wenn der Film erfolgreich ist? Oder
also eigentlich nicht, aber mittlerweile bei den Eberhofern schon auch.
Da gibt es dann so eine kleine Umsatzbeteiligung.
Ja, da gibt es dann nochmal so extra Sachen ab gewissen Zuschauerzahlen. Mhm. Aber das an sich ist beim Schauspieler die Gage das ist eine Tagesgage und bei Hauptrollen wird das halt dann pauschalisiert.
Aber wie erfolgreich der Film dann ist, das ist für euch dann egal.
Das ist manchmal ein Modell bei absoluten Low-Budget-Dingern, dass man sagt, ich arbeite auf Rückstellung. Falls dieser Film wieder erwartend ein Erfolg wird, dann kriege ich was.
Isabel, so richtig viel Abwechslung hat man ja beim Bücherschreiben nicht, weil so ein Buch dauert ja 2-3 Jahre. Also du bist ja nicht jemand wie Fitzek, der irgendwie einmal im Jahr, vielleicht sogar manchmal 2 Bücher schreibt. Wo holst du dir denn die Abwechslung? Was ist dein Clubkonzert? Sind es die Übersetzungen, die du immer noch machst? Oder schreibst du auch manchmal Kurzgeschichten?
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn ich an einem Roman sitze, dann bin ich da drin und dann muss ich da auch drin bleiben. Da kann ich auch nicht zwischendurch was übersetzen und auch nicht zwischendurch, da kann ich vielleicht mal einen Artikel schreiben, aber auch keine Kurzgeschichten, nichts anderes Fiktionales. Ich konnte als Übersetzerin natürlich auch so eine Mischkalkulation machen wie du, dass ich mal so Bestseller, also wo man vorher schon wusste, das wird sich gut verkaufen, wir sind nämlich auch am Verkauf beteiligt, und dann zwischendurch eher so Liebhabersachen machen, wo man genau weiß, das verkauft sich nicht. Da muss ich jetzt mit meinem Seitenhonorar irgendwie hinkommen. Und das ist bei Übersetzungen leider wirklich jämmerlich. Als Autorin kann ich das natürlich nicht planen. Also da schreibe ich ein Buch und wie gut das dann läuft, das steht in den Sternen. Und die Abwechslung ist eigentlich dann, wenn es erschienen ist, wie jetzt, wo ich auf Lesereise bin und quasi jeden Tag in einem anderen Hotelbett übernachte, und jeden Vormittag wieder mein Rollköfferchen übers Kopfsteinpflaster ziehe und in die nächste Kleinstadt fahre und Spaß mit der Deutschen Bahn habe.
Ist das dann etwas, genau, das Reisen ist wahrscheinlich ein lästiges Übel, um pünktlich irgendwo zu sein.
Das ist das Schlimmste.
Aber ist es etwas, weil die Branche das nun mal so macht, dass Autorinnen dann in Buchhandlungen sitzen vor 120 Leuten in Kleinwimmerde? Oder macht dir das wirklich richtig Spaß? Weil Schreiben und Lesen ist ja schon auch ein anderer Prozess.
Es ist beides. Also ich freue mich, wenn ich so lange zu Hause oder in meinem kleinen Büroplatz alleine gesessen und vor mich hingeschrieben habe, dann irgendwie rauszugehen und meine eigene Arbeit in die Welt zu tragen. Das ist schon toll. Und mit LeserInnen ins Gespräch zu kommen und ein Publikum zu haben. Und ich bin auch eine Rampensau, ich sitze auch gerne auf der Bühne. Aber es ist halt auch total anstrengend. Also vorletzte Woche war ich Montag in Gütersloh, Dienstag in Ratingen bei Düsseldorf, Mittwoch in Wiesbaden, Donnerstag in Karlsruhe, Freitag in Stuttgart und Samstag bin ich wieder nach Hause gefahren. Da ist man dann schon platt. Und überall wieder unbekannte Leute, unbekannte Stadt, man sucht sich das Hotel, man sucht sich die Buchhandlung, in der es meistens stattfindet oder das Literaturhaus. Dann sitzt man irgendwie auf der Bühne, ist total angeknipst, hat irgendwie Adrenalin, Endorphine, signiert hinterher, kriegt Komplimente und dann sind so puff alle weg und man sitzt irgendwie allein in seinem Hotelzimmer mit einem Glas Leitungswasser. das ist auch anstrengend, aber auch toll. Und ich freue mich natürlich, dass die Nachfrage auch so riesig ist. Also es geht jetzt so ähnlich bis Ende März erstmal weiter. Ich weiß nicht, was ansonsten noch an Anfragen da ist beim Verlag. Und irgendwann werde ich auch einfach sagen, nee, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr.
Sebastian, deine Lesereise ist quasi die Kinotour, also speziell zu den Eberhofer Filmen. Vermute ich, bis zu 20, 30 Kinos im Vorfeld wirst du kennenlernen. Gibt's da noch Überraschungen für dich?
Ja, immer noch. Nein, das hat sich so sehr verselbstständigt bei den Eberhofer Filmen, diese Kinotour. Und Die Konstantin hat drauf gesetzt, weil sie gesagt haben, es sind Filme, da müssen wir zu den Fans gehen. Weil es gibt eine große, also es gibt auch eine Fankultur, die kommen mittlerweile auch als Figuren verkleidet aus den Filmen oder kommen, ich fahre doch da so einen alten Audi immer und dann fahren auf einmal, stehen drei so alte Audis vor einem Kino in Österreich und die präsentieren sie uns ganz stolz. Franz, wir haben das gleiche Auto und so. Das ist toll, aber nach zwei Wochen bist du durch. Also weil das ist, ich glaube beim letzten Mal waren es 40 Kinos oder so in zwei Wochen in Deutschland und Österreich und das ist dann auch immer im Hochsommer und ich weiß ganz genau, was du da beschrieben hast. Du bist dann angeknipst, Adrenalin, es ist ganz toll, wahnsinnig viel Menschen, viel, viel Energie-Input, aber du bist dann auch irgendwann, bist du durch. Also bist du, ich weiß, nach der Kinotour bin ich immer sehr viel müder, als wenn ich einen Film gedreht habe, als wenn ich wirklich was gearbeitet habe, weil es auch, das ist schön, aber es ist nicht mein Job und das ist ja bei dir ähnlich, glaube ich. Auch kurz lesen ja, vielleicht, doch. Aber es gehört zum Job dazu, aber der Kern ist ja bei dir Schreiben und bei mir ist Spielen.
Ja, ich finde das aber gerade ganz toll eigentlich, dass dieses Lesen dazu kommt, weil ich eigentlich bin gar nicht gemacht für so einen einsamen Job. Ich bin eigentlich eher kommunikativ und ich vermisse dann manchmal, also ihr seid ja wahrscheinlich dann in einem großen Pulk unterwegs.
Das stimmt, ja, wir sind immer in einem Team und das ist eine Gruppe und Ensemble oder
auch
so.
Auch irgendwann mal auf den Keks, aber bei mir ist oft dieses Gefühl, also es ist auch so, wenn man unter AutorInnen das Wort Lesereisen-Einsamkeit sagt, es wissen alle sofort, was gemeint ist, weil man da irgendwie, man ist immer vor Publikum jeden Abend. Aber davor und danach ist man die ganze Zeit so allein. Ich denke manchmal, ich wäre gerne eine Band.
Das ist quasi das Klischee des Handlungsreisenden. Ja. Also das ist halt dieses, du musst viel herumreisen, machst wahnsinnig viel Strecke, musst performen, musst dich mit Leuten auseinandersetzen und irgendwann bist du alleine im Hotelzimmer.
Ja.
Die Einsamkeit des Hotelzimmers, Stefan, kennst du die?
Absolut.
Also ich sag mal, du hast ja auch sehr viel mit Reisen zu tun. Hast aber bei den Festivals ja Backstage-Bereich, wo, also im Grunde hast du den ganzen Tag Lärm um dich rum, ob man den nun gut findet oder nicht. Da bist du doch fast froh, wenn du ins Hotelzimmer kommst und gar nichts hörst, oder?
Ja, das ist nicht ganz so. Ich bin ja auch viel auf Messen und auf Konferenzen und auch businessmäßig wegen Meetings ganz viel unterwegs. Ich habe auch dieses Jahr war ich fast 160 Tage auf Tour, also mit Bands oder halt selber aus irgendwelchen Businessgründen. Das war doll. Das war nach der Pandemie schon lange nicht mehr so, weil ja auch viel über Teams oder Zoom oder ähnliches lief. Das ist das eine. Ansonsten bin ich aber auch froh, wenn ich dann, ich komme ja meistens spät ins Hotel, weil es ja meistens doch irgendwie mit Shows gekoppelt ist oder dann halt mit irgendwelchen Dinners oder irgendwelchen anderen Dingen. Ich bin dann immer froh, wenn ich im Hotel bin und kenne das aber auch, das kennt jeder, der viel unterwegs ist und tourt, aus welchem Grund auch immer. Und dieses Syndrom, was ihr bei der beschrieben habt, ist bei Künstlern und Künstlerinnen, also aus dem Musikbereich vor allem auch eine Sache, die ganz häufig passiert. Darum driftet ja der ein oder andere auch gerne mal ab nach einer gewissen Zeit aus verschiedenen Gründen und flieht sich in verschiedene Dinge, die man meistens oder ihr meistens nicht so gut tun am Ende. Aber das ist bekannt, das ist ein Phänomen. Das ist auch nach der Tour, wenn ich auch mit meinem Team auf dem Hurricane war eine Woche oder auf Tour war mit einer Band und man kommt dann irgendwie zu Hause an, sonntagsnachmittags oder wann auch immer, und montagsmorgens ist alles anders. Man hat diese sehr enge Gruppe, die ganze Zeit zusammen war. Man hat zusammen gegessen, jede Mahlzeit eingenommen und tausend Sachen gemacht. Es gibt so einen sozialen Hangover tatsächlich, der auch ganz vielen so als, gibt verschiedene Bezeichnungen für, aber nach der Tour dann wieder alleine oder auch nur mit der Familie, der Partnerin, was auch immer, dann wieder in der Wohnung zu sein, ist so anders als die zwei Wochen, die man natürlich vorher erlebt hat, dass das ja vielen auch einen psychologischen Impact hat natürlich.
Ich finde aber, ich hatte das mal ganz massiv nach einer Kinotour, auch so diesen sozialen Hangover finde ich einen super Ausdruck. Und wir waren 2,5 Wochen unterwegs in Bayern und Österreich und es war wahnsinnig heiß und viele Menschen, es war laut und alles. Und dann bin ich zurückgekommen und ich war so durch und da ist Hamburg eine der besten Städte zum Runterkommen. Weil ich saß dann an der Elbe, es war ein leichter Wind, es hat ein bisschen genieselt. Ich habe ein Bier getrunken in der Strandperle und hab nur die Schiffe angeschaut. Das war nur mit mir und ich war glücklich. Und ich dachte, das ist echt die beste Stadt jetzt hier gerade, um von diesem Wahnsinn, den man hat, und dieses leichten Hangover runterzukommen.
Abgesehen davon, dass man in Hamburg so wunderbar entspannen kann, wie wichtig ist Hamburg denn für eure eigentliche Arbeit, Sebastian? Also hat das irgendeinen Einfluss auf dich, außer dass du so gut entspannen kannst?
Es hat lange gar keinen Einfluss gehabt auf mich, weil ich habe hier eigentlich nie gearbeitet. Also wie ich hergezogen bin, ich drehe klar viel in Bayern und viel im Süden. Dann in Berlin ist auch immer was. Ich hatte eigentlich nie so größere Projekte in Hamburg. Das kam dann langsam und jetzt ist es ganz toll für mich geworden, weil ich jetzt schon das zweite Stück am St. Pauli Theater spiele und einfach auch jetzt wieder eine Theaterheimat habe, die ich sehr liebe. Und das ist super.
Ja.
Also ich finde, das Optimale ist, wenn ich abends Vorstellung habe und ich gehe und ich kann zu Fuß hingehen und dann gehe ich unten an der Elbe entlang nach St. Pauli rein und das ist wunderbar. Das ist super.
Stefan, für dich wäre eigentlich egal, wo du bist. Du könntest auch in Kassel wohnen und von da aus dann fliegen. Hat nicht so einen guten Flughafenanbindung, aber.
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt tatsächlich. Aber nein, theoretisch könnten wir das, was wir machen, von überall machen, wollen wir aber nicht. Ich bin ja auch als rheinische Frohnatur in NRW groß geworden, habe da auch studiert und auch lange gearbeitet, bevor ich dann vor 16 Jahren, glaube ich, nach Hamburg kam. Und das war auch die Wahlheimat, wo ich immer hin wollte, aus genau den gerade beschriebenen Gründen schon. Und bin dann ja auch hier sozusagen sesshaft geworden, was ich vorher auch nie so richtig war. Hatte viele Angebote aus Berlin auch im Vorfeld, aber Berlin als Stadt, um da zu leben, hat für mich nicht funktioniert tatsächlich. Und als dann damals das Angebot aus Hamburg kam, habe ich es angenommen und es war auch weise, das zu tun. Auf unseren Job bezogen und das, was wir machen. Wir haben 400 Angestellte in 12 Ländern. Das kann man von überall machen mittlerweile. Aber wir lieben Hamburg sehr und wir sind hier auch fest verwurzelt. Die Firma ist hier gegründet worden. Wir haben hier den Hamburger Kultursommer, wir haben das Elbjazz Festival, wir haben viele Sachen, die wir in der Stadt machen hier. Und viele der Menschen, die bei uns arbeiten, obwohl es mittlerweile ein bisschen aufgebrochen hat, sind auch hier im Norden geboren. Wir sind hier sehr fest verwurzelt und natürlich auch mit der Politik und vielen Menschen, die hier wichtig sind, in einem guten Austausch. Und nö, wir würden das nirgendwo anders machen wollen tatsächlich.
Wie sehr hat denn die Situation der Kultur, also die Art der Musik, die hier quasi emporkommt, früher wäre es jetzt die Hamburger Schule gewesen oder ein bisschen Hip-Hop, Einfluss so auf deinen eigenen Geschmack oder trägt man auch mal so diesen Hamburg-Spirit in andere Städte? Keine Ahnung, wenn du nach Stockholm kommst, dass du sagst, Leute, achtet mal darauf.
Ja, das tut man schon, auch wenn man ehrlicherweise ja sagen muss, auch wenn das immer unpopulär ist, dass das schon sich sehr stark nach Berlin verlagert hat, gerade in den letzten 10 Jahren mit dem Hamburger Indie-Part der Hamburger Schule oder auch danach die Sachen, die mit Ketka Tomte und ähnlichen Sachen passiert sind oder dem Hamburger Hip-Hop in den 90ern, war das deutlich präsenter. Das hat Hamburg ein bisschen verloren im Laufe der Zeit. Es gibt immer noch tolle Künstlerinnen und Künstler, die hierher kommen, aber nicht mehr ganz so im Fokus. Da ist schon sehr, sehr viel nach Berlin abgewandert, ehrlicherweise. Und wir sind doch im Austausch mit diversen Behörden und Institutionen, die dabei helfen können, den Nährboden wieder ein bisschen anzureichern, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr dieser Art auch hier passiert. Aber das ist in Hamburg dann auch immer nicht so ganz einfach. Auch wenn Hamburg zum Beispiel jetzt in der Pandemie, was die Clubs anging und so weiter, auch sehr viel Gutes geleistet hat, wo andere Städte dann wieder oder Staaten das deutlich schlechter gemacht haben und wo es deutlich schwieriger war. Es ist halt natürlich auch in Stadtstaaten immer ein bisschen einfacher und direkter als in Flächenstaaten. Das muss man ganz klar dazu sagen. Insofern haben wir hier in Hamburg schon einen Vorteil, was das angeht. Aber die Liste mit Dingen, die man besser machen könnte, ist schon vorhanden.
Ja. Isabel, bezogen auf dein Buch Laufen, hätte die Protagonistin auch durch den Berliner Tiergarten oder im Englischen Garten in München laufen können?
Die hätte überall laufen können. Für mich ist Hamburg aber beruflich trotzdem super wichtig, weil wir vorher in Coesfeld gewohnt haben. Das ist im Münsterland, so also zwischen Münster und der holländischen Grenze.
Da habe ich nächstes Jahr ein Theatergastspiel, witzigerweise.
Ah, lustig. Und ich habe Bücher übersetzt. Und den ganzen Tag alleine zu Hause am Schreibtisch gesessen und abends den totalen Sozialkoller gekriegt und habe gedacht, ich will mal raus, ich will Leute sehen. Und es ging nicht. Es war irgendwie unmöglich, da Leute kennenzulernen. Man hatte das Gefühl, die haben da alle schon immer gewohnt und haben nicht drauf gewartet, dass die Bogdans kommen. Und ich habe nach ein paar Jahren zu meinem Mann gesagt, jetzt ist Schluss. Ich muss hier weg, lass uns in irgendeine große Stadt gehen. Und dann haben wir uns Hamburg ausgesucht. Und ich kannte hier also gefühlt nach 5 Minuten mehr Leute als nach 6 Jahren in Coesfeld. Oh. Weil es hier einfach einen aktiven Literaturbetrieb gibt. Es gibt ein regelmäßiges Übersetzertreffen, wo ich einige schon kannte. Es gab eine total aktive Lesebühnenszene. Es gibt das Literaturhaus. Es gibt jetzt, also seitdem ich Autorin bin, auch mit 1000 anderen Autorinnen und Autoren befreundet. Und insofern war das für mich beruflich das Allerbeste, was ich hätte tun können, nach Hamburg zu gehen.
Ja, Isabel spricht vom Austausch. Sebastian, hast du Austausch mit anderen Kulturdisziplinen hier in Hamburg oder gibt es überhaupt auch Austausch mit anderen? Also du bist ja am Theater hier auch. Da nehme ich an, triffst du auch mal andere Schauspielerinnen und Schauspieler?
Ja, ja, aber man trifft ja auch
Musiker. So einen Stand der Dinge-Austausch?
Ja, aber ich bin jetzt nicht nur mit Schauspielern unterwegs. Also wie gesagt, man trifft auch Drehbuchautoren und Regisseure, Regisseurinnen, alles Mögliche aus der Kulturszene, Musikerinnen.
Gibt es denn so eine Art Hamburg-Solidarität hier? Also wo du sagst, das ist hier so eine Kulturfamilie, oder würdest du dich da gar nicht so reinsteigern?
Doch, da habe ich auch gesagt, so ein bisschen dieses Mir sein mir auf Hamburgerisch gibt es auch in der Kulturszene. Also ja. Man läuft sich halt dann doch dauernd über den Weg. Also ich bin auch seit 16 Jahren hier. Und das sind dann Veranstaltungen, die du zum Beispiel organisierst, ja. Oder Theaterpremieren oder... Ich war dieses Jahr zum Beispiel mal auf dem Christian Steifen-Konzert und habe dann da wieder, ja, den kenne ich persönlich, das ist ein total lustiger Typ, und es war eine Riesenstimmung, ja. Und da habe ich aber auch wieder Leute getroffen, die ich eigentlich ganz woanders her kenne, die auch Kultur schaffen, die sind auch ein Schauspielerkollegen und so. Da gibt es viel Austausch, und das finde ich auch sehr schön, ja. Dass man auch verschiedene Disziplinen. Ich habe zum Beispiel in Hamburg in einem Studio ein Hörbuch gemacht und habe dann den Autor auch kennengelernt. Das war der Moritz Hürtgen, oder ist der Moritz Hürtgen, der ehemalige Chefredakteur der Titanic, der gerne in Hamburg ist, und über den habe ich dann wieder wen kennen. Also es ist schon gut. Das finde ich hier sehr gut. Es läuft, ja.
Stefan, für dich ist der, ich sag mal, berufliche Austausch, Networking zu Neudeutsch, wahrscheinlich auf europäischer oder Weltebene viel wichtiger. Aber wie sehr lernst du denn hier in Hamburg noch Leute kennen? Oder bist du dem Ganzen auch ein bisschen entwachsen? Weil so als Chef einer so großen Firma kommt wahrscheinlich auch nicht ständig jeder auf dich zu, oder?
Ja, also wir haben ja Plattformen in Hamburg wie das Reeperbahn-Festival zum Beispiel, die natürlich sehr helfen, wo dann auch die Welt und auch zumindest Europa, aber auch eigentlich aus der ganzen Welt Leute nach Hamburg kommen. Das ist immer sehr schön. Die Woche ist auch immer sehr trubelig für uns, und wir haben auch immer wieder mal Künstlerinnen und Künstler hier, genau wie Agentinnen und Manager und Ähnliches, die uns hier besuchen. Aber natürlich findet das Business, was wir betreiben, tatsächlich eher in London und Los Angeles statt. New York auch hin und wieder, aber es konzentriert sich sehr auf London und Los Angeles. Natürlich haben wir auch Meetings und viele Dinge, die wir tun müssen in den Dependancen, die wir überall in Europa haben. Das kommt sicher hinzu. Aber ja, wir laden immer gerne nach Hamburg ein. Nur der Hauptfokus, die Hauptgespräche für das Hauptgeschäft, was wir betreiben, findet dann tatsächlich von hier mit Menschen woanders statt. Und wenn wir reisen, dann reisen wir eher in den gerade beschriebenen Raum.
Wenn es euch mal nicht in euren eigenen Bereichen der Kultur irgendwie hinzieht, wo geht's dann für dich hin, Isabel? Also keine Buchhandlung, keine Lesebühne, sondern vielleicht dann doch auch ein Konzert von Stefan mal oder ein Theaterstück von Sebastian?
Also wie gesagt, auch eher in die kleinen Clubs, ins Theater, solche Sachen. Auch viel, also ich verabrede mich relativ viel auch einfach mit FreundInnen. Die ich abends treffe, dann gehen wir essen, wir machen bei uns zu Hause manchmal so kleine Partys, Veranstaltungen, Lesen, Lesungen, irgendwas. Also immer eher die Kleinen.
Tatsächlich. Stefan, bei, ich glaube, 160 Tagen auswärts.
Das war ein extremes Jahr.
Treibst dich noch ins Unsorg-Theater?
Im Unsorg war ich jetzt nicht so häufig bisher. Da war ich mal mit dir. Das war das einzige Mal.
Ich glaube, ich war da noch nie.
Im Deutschen Schauspielhaus zum Beispiel war ich schon häufiger. Mhm. Und ich finde sowas, Theater zum Beispiel finde ich toll. Nicht alles logischerweise, aber ich finde auch nicht jede Musik toll. Das ist dann immer Geschmackssache am Ende auch. Mhm. Aber Theater spricht mich an.
Ja.
Musical zum Beispiel ist es nicht so meins, und Oper, Operette schon gar nicht. Aber
ich das möchte ist halt eine so. Lanze brechen.
Ja, bitte.
Für eine Operette oder ein Musical, die im St. Pauli Theater stattfindet, und das heißt Operette für zwei schwule Tenöre. Ich bin da so ein bisschen reingeraten, weil ein Freund von mir Karten übrig hatte und sagte, möchtest du noch dahin? Und ich sage, ja klar, warum nicht? Und wenn was Operette für zwei schwule Tenöre heißt und im St. Pauli Theater stattfindet, dann, das stimmt gar nicht, es ist im Schmidt.
Das war im Schmidt, St. Pauli Theater steht Schmidt. Daneben.
Ja. Fällt mir gerade auf.
Ich habe auch gerade überlegt.
Egal, das ist im Schmidt. Ja. Und es ist sensationell. Das ist eine Produktion aus Berlin. Es spielen zwei schwule Tenöre. Und man erwartet dann ja irgendwie so, naja, so als so durchgedrehten Tuntenklamauk irgendwie. Und genau das ist nicht. Es ist einfach eine schöne, schwule Liebesgeschichte mit fantastischer Musik, mit wahnsinnig guten Texten. Die haben auch, glaube ich, irgendwie so einen deutschen Musicalpreis für die besten Texte bekommen. Es kommt mit ganz kleinem Besteck aus auf der Bühne. Also die haben nur so ein paar Würfel, die sie halt umdrehen, wie sie es gerade brauchen. Und es ist fantastisch.
Ja, Noch nichts von gehört, aber das kann sein. Ansonsten Sebastian, gehe ich gerne noch ins Stadion, ja, würde ich sagen. Ich
weiß, das ist ja auch Kultur. Da gibt es zumindest Musik und so, auch Bier, wie im Club. Sebastian, du hast gerade Christian Steifen schon angesprochen. War das so dein kultureller Höhepunkt, so an Konsum für dich? Oder was möchtest du noch empfehlen?
Tatsächlich, weil ich auch sehr viel auf Dienstreise bin, dass ich dann auch einfach mal froh bin, zu Hause zu sein, wenn ich in Hamburg bin. Christian Steifen war super, da bin ich mit meiner Tochter hin und es war ein riesen Konzert. Und ich habe gedacht, ich habe schon gewusst, dass der relativ beliebt ist, aber es waren, glaube ich, 5000 Leute da. Das hat echt Spaß gemacht. Ob das jetzt der kulturelle Höhepunkt war? Tatsächlich ein kulturellen Höhepunkt, der war für mich, hat überhaupt nichts mit Hamburg zu tun. Die Eröffnung der Olympischen Spiele dieses Jahr. Die haben wir geguckt und da war ich echt baff, wie toll das war.
Aber du warst nicht da.
Nein, leider nicht. Ich hab's nur in Hamburg im Fernsehen geguckt, auf meiner Couch. Das war super. Nein, ich gehe in Hamburg, ich gehe auch gern ins Theater, wobei das natürlich auch oft beruflich bedingt ist, dass man Kollegen anschaut und so. Konzerte viel zu wenig, aber es gibt auch ganz tolle Museen hier. Und also ich finde, das Rundum-Angebot ist wahnsinnig. Ist ganz toll. Mhm. Und es ist auch, ich finde es noch toller als in München. Also irgendwie macht es mir hier manchmal den Eindruck, dass ich nicht so Manschetten habe, loszuziehen.
Ja.
Ja.
Stefan, was ist denn für dich so in Erinnerung, wenn du auf 2024 guckst? War es dann doch Ed Sheeran und Taylor Swift oder doch irgendwo in einem schmuddeligen Club ein Konzert, was dich umgehauen hat?
Schwierige Frage für mich mit hunderten von Konzerten pro Jahr und den vielen Festivals.
Du kannst jetzt auch ein Theaterstück oder eine Operette oder ähnliches empfehlen.
Natürlich ist es toll, Taylor und Ed Sheeran zu veranstalten und auch da zu sein und das zu sehen. Das ist großartig, das ist aber auch erwartbar großartig. Das überrascht mich nicht, obwohl es dadurch nicht weniger großartig ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Wie oft hast du denn Ed Sheeran und Taylor Swift dieses Jahr gesehen? Du wirst wahrscheinlich hier an diesem Tisch den Rekord halten.
Naja, Taylor habe ich tatsächlich nur einmal gesehen, weil das in der Zeit war, wo wir auch die ganz vielen Festivals und andere Geschichten hatten. Ed hat nur ein Konzert gespielt in Deutschland neben dem Hurricane und Southside Festival, wo er war. Das war die EM-Eröffnung in München auf der Theresienwiese, die wir auch machen durften dieses Jahr mit der Telekom zusammen und den Organisatoren der EM. Das waren natürlich tolle Abende, aber ich habe auch die Idols in Köln im Palladium gesehen im Frühjahr oder Hi-Vis jetzt tatsächlich, was ich eben schon erwähnte, am Sonntag im Grünspan. Das war sensationell. Das ist so gut gewesen, dass ich dann da stehe wirklich mit Teilen meines Teams und denen allen sage, das ist genau der Grund, warum ich das mache. Das, was hier jetzt passiert, ist das Allerbeste, was passieren kann. Wenn nämlich alles zusammenkommt und sich die Energie von der Bühne überträgt auf die Leute vor der Bühne und wieder zurück, das sind perfekte Momente. Und auch ein Hurricane Festival in diesem Jahr, wo wir dann Ed Sheeran mal hatten, der ja eigentlich viel zu groß für das Festival ist, der aber ja, wie gesagt, seit Tag 1 bei uns ist und den Spaß nochmal mitgemacht hat. Solche Sachen, die sind einfach sensationell. Und das war gerade nach dem harten Weg, den wir hatten, nach dem Berufsverbot in der Pandemie und diesen ganzen Kostenkrisen und so danach, dass das alles ein Stück weit, auch wenn nicht alles gut ist, aber ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt ist und diese Selbstverständlichkeiten, die man bis 2019 hatte, sich wieder einigermaßen eingestellt haben, das hat mich auch sehr berührt, das wieder zu sehen. Und es ist ein bisschen der handwerkliche Part meines Jobs, der ja auch im Prinzip am Telefon oder vor dem PC passiert. Dann zu sehen, wenn 80.000 Leute beim Hurricane vor der Bühne zum Headliner explodieren und die beste Zeit ihres Lebens haben, dann ist das auch ein Part, der für mich wahnsinnig toll ist und der mich auch hier und da zu Tränen rührt, weil das echt die besten Momente sind.
Die besten Momente, Sebastian, ich will jetzt mal die Umkehrfrage stellen. Bist du dem Ganzen irgendwann auch mal überdrüssig? Kommst also vom Filmdreh und lässt wirklich mal 5 Tage den Fernseher aus, liest nichts, keine Kultur?
Ich bin dem relativ oft überdrüssig. Also ich bin kein guter Filmeschauer und ich schaue nicht viel. Ich schaue auch keine Serien. Das dauert mir viel zu lang. Und wenn es nicht super ist, sehe ich dann sofort, da hat der Aufnahmeleiter die Tür gehalten oder es ist so gemacht. Also das merke ich dann auch. Nein, ich brauche absolut Abstand immer wieder davon. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Wo flüchtest du dich dann hin? An Hafen? So wie vorhin beschrieben? Oder?
Ja, an den Hafen oder ja ins Umland. Aber Hafen ist super. Mhm. Viel rausgehen. Und ich meine, da, und das ist dann vielleicht auch wieder Kultur, aber dann so zum Beispiel mal in ein Fußballspiel gehen oder sowas ist total super. Weil es einfach... Die laufen dann für einen und das ist alles schön. Nein, man kriegt dann den Kopf frei. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und Naturerlebnis. Ich fahre dann auch mal an die Ostsee mit der Familie oder so. Das ist wichtig.
Ja. Isabel, wenn du dem überdrüssig bist, dann spricht man von einer Schreibblockade sozusagen. Also wenn es nicht mehr weitergeht und man keine Idee hat. Was machst denn du bei einer Schreibblockade?
Also ich bin quasi eine einzige Schreibblockade. Ich verbringe beim Schreiben immer sehr viel Zeit damit, mich zu fürchten und zu denken, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Wie soll das gehen, einen Roman schreiben? Das ist doch der Wahnsinn. Und was bei mir tatsächlich dagegen am besten hilft, ist verdammt nochmal ein Abgabetermin. Und der Zwang, jetzt irgendwelche Tasten runterdrücken zu müssen, damit da Text auf dem Monitor erscheint. Und ich weiß eigentlich, dass die Ideen kommen, wenn ich genau das mache. Einfach erstmal drauf los, dann passiert irgendwas. Trotzdem schaffe ich es oft nicht, das herzustellen. Also ich sitze da und denke, oh Gott, was soll ich jetzt bloß machen? Das ist immer schwierig. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich muss einfach nur eine Stunde spazieren gehen und danach ist alles wieder gut. Oder ne, wenn ich einmal in die Elbe gespuckt habe, dann läuft's. Aber es funktioniert so nicht. Ich muss einfach, wenn ich nicht weiterkomme, muss ich mich zwingen, sitzen zu bleiben und es trotzdem zu machen. Und das ist manchmal schwierig. Aber und ansonsten hilft mir tatsächlich irgendwie rausgehen. Irgendeine Art von Input. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann auch nicht zu lange am Schreibtisch sitzen. Also ich kann nur Output produzieren, wenn ich auch Input habe. Und das können Dinge sein, die überhaupt nichts mit dem Text zu tun haben. Was aber natürlich auch gut ist. Rausgehen und irgendwas recherchieren ist super. Ich habe jetzt im aktuellen Roman Wohnverwandtschaften eine Figur, der ist Fußballfan und ich war zweimal im Stadion. Eine Figur ist Zahnärztin. Ich habe einen Tag bei meinem Zahnarzt hospitiert. War super. Den ganzen Tag zugeguckt. Bester Moment war, als eine Mitarbeiterin eine Krone kriegte und da durfte ich Spucke absaugen. Also sowas, das ist einfach immer total gut, ein bisschen sich das angucken, was machen meine Figuren eigentlich gerade, sich in die Situation begeben und dann geht auch wieder was.
Ja, Stefan?
Das war genau meine Frage, du hast jetzt gerade schon beantwortet. Ja. Inspiration, Dinge erleben, rausgehen, das ist einerseits dann Ausgleich für dich, andererseits aber auch die Quelle, damit es auf der Tastatur irgendwie weitergeht. Das war genau das, was ich
genau,
fragen
wollte. Das sind ja oft... Das müssen oft gar nicht mal diese konkreten Dinge sein, wie ins Stadion gehen oder einen Tag beim Zahnarzt zugucken, sondern das kann auch sein, also bei Laufen war es so, da geht es um eine Frau, die läuft und verarbeitet beim Laufen den Suizid ihres Lebensgefährten. Wenn man in so einem Thema so tief drin ist, dann fallen einem ja auch dauernd Dinge auf. Also zum Beispiel fiel mir damals eine Pullover-Werbung auf für Strickpullover und da stand drüber, nimm dir den Strick. Und ich war so schockiert. Und ich glaube, normalerweise hätte ich einfach gedacht, na, das ist ja ein bisschen geschmacklos und hätte es 10 Minuten später vergessen gehabt. Wenn man aber gerade dabei ist, also sich seit einem Jahr intensiv mit dem Thema Trauer nach einem Suizid beschäftigt, mich hat diese Werbung so wütend gemacht. Ich dachte, das ist einfach wirklich ein Thema, mit dem man keine Sprüche macht. Da macht man keine Witze drüber. Und das habe ich natürlich dann irgendwie ins Buch genommen. Auch wenn ich einfach nur irgendwo spazieren war und diesen Spruch auf dem Plakat gesehen habe, weil man gedanklich in einem Thema drin ist und dann fallen einem andere Dinge auf als sonst.
Also ich finde ja, das Anstrengendste an unserem Job ist die Reiserei. Und das ist also, die Deutsche Bahn wurde schon zitiert, was ja mittlerweile wirklich, finde ich, ein riesiges Problem in Deutschland ist. Ist nicht mehr lustig, Fliegen ist der gleiche Mist. Und deswegen liebe ich es, wenn ich Tage habe, an denen ich nicht an einem Bahnhof oder an einem Flughafen pünktlich sein muss und einfach nur rumschlendern. Das kann auch genau dieses gar nicht irgendwie, jetzt, ich gehe jetzt nicht los, um mich inspirieren zu lassen, sondern ich bin einfach leer und latsch durch Hamburg durch und setze mich in ein Café und guck einfach nur. Und da gibt es dann so Momente, die sind unglaublich inspirierend und schön, weil man keinen Druck hat, weil man nicht irgendwo hin muss, weil man nicht in dieser Nichtwelt eines Flughafens oder eines Bahnhofs, das sind ja eigentlich nur Welten, die nicht zum Verweilen einladen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich davon immer wieder mal auch abtrennt.
Ich bin übrigens so eine Art Bahnmaskottchen.
Ja?
Ja, meistens funktioniert das, wenn ich fahre. Ja. Also ihr müsst mich einfach mitnehmen, wenn ihr Bahn fahren wollt.
Ja, okay. Weil bei mir ist es anscheinend, also es sind mittlerweile 80% der Fahrten.
Das war ein Angebot, glaube ich, von Isabel.
Das machen wir jetzt
sehr gut. Nehmen wir gerne an.
Wir fahren einfach zusammen.
Wir machen synchronisieren wir unsere Terminpläne.
Genau.
Stefan, wenn wir über einen Ausgleich sprechen, dann gibt's dieses wunderbare Hurricane Swim Team,
ja.
Mit dem du und ein paar Kolleginnen und Kollegen das Hurricane Festival quasi eröffnet. Das heißt, du stehst selbst auf der Bühne und spielst. Ist es Ausgleich oder ist es einfach auch nochmal so ein bisschen in die andere Rolle springen, so wie Sebastian das möglicherweise ja auch macht, in andere Rollen springen? Dass du es einfach nochmal, oder ist es auch nochmal ein besonderer Kick?
Also es ist natürlich ein besonderer Kick, das Festival vor 8.000 bis 10.000 Leuten zu eröffnen. Als ich irgendwie in den 90ern oder frühen Nullerjahren in Bands spielte, waren da vielleicht 34 Leute und nicht so viele wie jetzt. Auch mal ein paar mehr, aber nicht wirklich. Und naja, wie das dazu gekommen ist, ist ja so ein bisschen die Geschichte, die es besonders macht. Es war ja während der Wetterkatastrophen 2016, als das Festival unterbrochen, im Süden beim Southside sogar abgesagt werden musste, war das der selbstironische Hashtag für das überflutete Hurricane-Gelände, den unser Social-Media-Team verwendet. Und dann hat einer unserer Camp FM, also wir haben einen Radiosender vor Ort, der nur dort sendet in dem Festivalgebiet, eine Ukulele in die Hand genommen und immer wieder wiederholt, als die Leute evakuiert in ihren Autos saßen, in der Nacht, die mussten sogar ihre Zelte verlassen, weil es stürmte, weil es gewitterte, weil das Wasser runterkam, immer wieder sich selbst dabei ertappt hat, wie er sagte, am sichersten seid ihr im Auto, bleibt da, wir spielen jetzt einen Song und sagen euch, wenn ihr zurückkommen könnt. Und dann fiel ihm auf, am sichersten seid ihr im Auto, sage ich die ganze Zeit, und hat er einen Song gemacht mit den Leuten. Während sie evakuiert waren, haben die paar, die noch Netz hatten, Textvorschläge per WhatsApp an die Nummer geschickt. Und so ist der Song entstanden. Und wir hatten dann am Tag nach dem Festival, wo wir so ein kleines Handyvideo gedreht hatten, 500.000 Plays innerhalb von 48 Stunden. Dann haben wir den Song aufgenommen im Studio mit Mietenmusikern damals sogar noch, weil wir schon zum nächsten Festival weitergefahren sind und hatten 2 Wochen eine virale Spotify Nummer 1. Und dann ist die Geschichte ein bisschen wild geworden. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt eine Band nur mit Leuten aus der Firma, die den Kreis schließt. Wir sind alle das Hurricane Swim Team. Und dann sind wir so ziemlich die Wacken-Feuerwehrkapelle des Hurricanes geworden.
Ich wollte das gerade sagen. Es ist mir nämlich vorhin nachträglich eingefallen, dass das große Event, auf dem ich mal war, man sieht mir das nicht gleich an, aber ich war in Wacken, um drüber zu schreiben. Und da, genau, Wackener Feuerwehrkapelle, das ist einfach eine große Nummer. Wenn da wirklich diese klassische Dorf-Feuerwehrkapelle in schlecht sitzenden Anzügen ist. Gibt kein Bier auf Hawaii, spielt, und ist groß.
Das ist Wahnsinn. Und die Leute wollen es immer sehen. Das passiert jetzt bald im 10. Jahr. Wir haben European Festival Awards dafür gewonnen und alles Mögliche. Und die Geschichte, so kann halt auch aus einer Scheißgeschichte auf Deutsch gesagt, was Tolles entstehen. Und für mich ist natürlich super, wir proben jetzt nicht regelmäßig und so viel. Wir proben halt, wenn es aufs Festival zugeht, ein paar Mal und sind dann auch relativ fit. Die Leute finden es toll.
Und spielt ihr dann eigene Sachen?
Wir spielen eigene Sachen. Also am sichersten seid ihr im Auto, ist immer noch unser größter Hit. Und wenn sich das interessiert, kann auf Spotify gerne mal reinhören. Das findet man unter Hurricane Swim Team. Aber ja, sowas ist ein Ausgleich und macht großen Spaß, ist was Besonderes. Und es gibt auch nicht viele CEOs von solchen Firmen, die sich selber auf eine Bühne stellen würden und das so mit dem eigenen Team machen. Das macht uns auch ein bisschen anfassbarer und ein bisschen weniger anonym. Und gibt uns ein bisschen eine andere Stellung als anderen großen Veranstaltern vielleicht. Was wir auch ganz gut finden, anfassbare, normale Typen zu sein. So.
Sebastian, hast du auch so kulturelle Fluchten? Malst du Aquarelle, spielst du Triangel, ähnliches?
Nein.
Gar nicht?
Eigentlich nicht, nee.
Könnte ja jetzt noch. Du überlegst schon, ob du damit einsteigst vielleicht.
Ja, das wäre.
Aber naja, hat man nicht als Schauspieler meistens noch irgend so eine andere Qualifikation? Also singen, tanzen,
es gab mal, dass ich beim Theater mal gesungen habe oder so. Das schon als Teil vom Job. Aber nee, was ich ab und zu mal ein bisschen mache, ist was schreiben für mich, aber auch sehr selten. Ich komme auch zurzeit zu wenig dazu. Also wie gesagt, ich bin gerade so viel unterwegs. Ich bin froh, wenn ich dann einfach auch mal nichts mache. Doch, was ich sehr gerne mache, ist kochen. Ganz viel. Das ist mein Ausgleich. Wenn ich zu Hause bin, ich liebe es zu kochen, weil das bedeutet, dass ich irgendwo bin, wo eine Küche ist und kein Hotel. Ich glaube, daher kommt das.
Der Nebeneffekt
man da
von
auch so
Reisen,
schlecht?
Das wollte ich gerade fragen. Der Nebeneffekt von Reisen ist ja häufig auch schlechte Ernährung sozusagen auf Bahnhöfen, Flughäfen.
Wahnsinnig.
Stefan, wie machst denn du das? Hast du immer eine Stulle dabei, die von deiner Frau geschmiert wird oder du selber vorbereitest?
Nee, aber ich versuche das bewusst anders zu machen, weil die Chance, dass man sich schlecht ernährt, ist sehr, sehr hoch. Und das Problem ist auch, wenn den ganzen Tag das Catering aufgebaut ist, von 8 bis 21 Uhr dann auf den Festivals oder so, das ist schon schwierig. Also A, nicht den ganzen Tag irgendwas zu futtern zwischendurch und zweitens aber dann auch sich bewusst oder einigermaßen ordentlich zu ernähren, ist gar nicht so einfach. Auch wenn wir gute Caterings haben und das alles einwandfrei ist, ist es was anderes, als im normalen Leben einzukaufen und zu Hause zu essen.
Ja, im normalen Leben kommt ganz selten, auch in meinem Wohnzimmer kommt eigentlich nie wer vorbei mit zwei Tabletts in der Hand, ja, wo genau. Süßigkeiten drauf sind.
Sag, ja, willst auf, du mal? Auf meinen Lesereisen kommt auch niemand mit Tabletts vorbei, da baut ja. auch niemand ein Catering auf. Ja, ich kaufe dann halt so belegte Brötchen in der Bäckereifiliale am Bahnhof und sowas. Ja, das und genau, das ist auch nicht besser. Es ist, ja, es ist fürchterlich.
Und man ist auch nicht dreimal am Tag warm. Das ist das andere Problem.
Und also meine Lesung ist halt dann abends um 7 oder 8 um 5:30 alleine ins Restaurant gehen und einen ordentlichen Salat bestellen oder sowas, mache ich irgendwie auch nicht.
Naja,
und
klar,
ne, dann holt absolut. Man sich aus, was aus dem Supermarkt oder von der Bäckerei oder
so. Ja, und dann ist so das halt doch nochmal, muss man es wahnsinnig beeilen, dass man noch einen Flieger kriegt, dann isst halt irgendwie so ein Stück schlechte Pizza auf dem Flughafen, komplett überteuert. Ja. Nächste, warum habe ich das jetzt getan?
Oder das immer gleiche Essen in den Lufthansa-Lounges. Ja, wo ich mich nicht drüber beschweren will, aber über die Jahre wird das nicht besser.
Okay. Kommen wir mal weg von unserem Essen-Gespräch, bleiben wir noch mal ganz kurz in Hamburg. Es gab ja tatsächlich ein paar Überschriften, die das kulturelle Leben hier in Hamburg geprägt haben. Also Club-Umzüge, das Molotow zieht um, Wagenbau ist abgerissen worden und zieht um. Ich glaube, ähnliche Nöte gibt es bei Buchverlagen. Das heißt, Bücher werden nicht mehr in der Masse verkauft. Sebastian Sky hat seine Eigenproduktionen komplett eingestellt. Ist das etwas, was euch persönlich auch berührt? Ich meine, ihr seid alle drei super erfolgreich in euren Jobs. Aber Stefan, um welchen Club würde es denn, ich weiß, du kannst eigentlich keinen nennen, aber welcher Club dürfte denn niemals sterben? Wo würdest du persönlich auch nochmal 50 Euro reingeben?
Das würde ich für fast jeden Club in Hamburg tun. Weil, das habe ich eben schon gesagt, das ist der Nährboden für alles, was wir machen. Unsere Headliner von morgen kommen genau daher. Und es darf nicht passieren, dass uns diese Plattformen verloren gehen. Das ist genau wie kleine Theaterbühnen und Ähnliches. Du kannst den Nachwuchs ja nicht ausbilden und rekrutieren, wenn du keinen Platz hast, wo sie sich ausprobieren können und wo sie die ersten Schritte gehen. Und das ist extrem wichtig. Und in Hamburg ja. wird auch natürlich viel versucht zu retten. Auf der anderen Seite werden auch viele Möglichkeiten, die sehr naheliegend sind, einfach ausgelassen, weil vieles dann auch immer schwierig ist und viele Institutionen daran mitwirken. Es ist auf einem guten Weg, aber es ist trotzdem noch vieles zu tun. Und ich kann nur das sagen, was ich eben schon mal gesagt habe. Man muss das erhalten, man muss alles dafür tun, sonst wird es wirklich schwierig. Aber ich möchte jetzt keinen einzelnen Club nennen, weil wir natürlich in allen Clubs aktiv sind hier und die auch alle gleichermaßen wichtig sind für uns.
Sebastian, hast du noch eine kleine Bühne, die du möglicherweise nochmal nennen möchtest, wo alle reinrennen? Monsuntheater ist bei dir um die Ecke oder gibt es noch was anderes?
Nein, ich will jetzt auch nichts en Detail sagen, aber generell dieses Angebot, das da ist, das man schärft. Also ich finde zum Beispiel das gute alte Plakat, es muss nicht immer im Internet sein, es ist total oft, dass ich dann vor irgendeiner Litzfassleute stehe, da wird Kabarett gespielt, wer ist denn das? Ah, okay, das ist interessant. Also das ist ja in Hamburg alles sehr präsent, das finde ich gut. Was ich sagen wollte, ist ganz wichtig, man muss die Subkultur, also die Hochkultur kann nur aus einer Subkultur entstehen. Das ist ganz wichtig, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, dass es bei Theatern nicht so schlimm ist, weil es da halt vielen Menschen um das Live-Event geht. Aber zum Beispiel beim Kino ist es ganz tragisch, weil jetzt, und das sage ich auf jeder Kinotour, das ist immer mein Mantra, dass ich sage, Leute, geht's ins Kino. Es geht ja nicht nur darum, dass da ein großer Leinwand ist und dass da ein guter Sound ist, weil das haben die jetzt alle zu Hause. Ein Beamer oder so ein Riesenklotze mit Surround-System. Es ist eine Kultur, mit fremden Menschen in einem Raum sitzen und Emotionen teilen und sowas zu teilen und danach vielleicht noch in eine Kneipe zu gehen und über diesen Film zu diskutieren oder so, wow, das war jetzt toll. Das ist was anderes als einen Film zu gucken. Kino ist eine Kultur und die stirbt langsam. Und da, das tut mir leid. Ich glaube, Theater ist okay, weil da geht es den Leuten drum. Im Theater ist es ja auch oft gar nicht nur das Stück. Also was weiß ich, Hamlet wird überall gespielt. Und, sondern, ach, der spielt das oder so, den wollte ich mal live sehen oder das ist toll, das ist was. Deswegen glaube ich, wird das Theater, da auch die kleinen Theater eher überleben, aber die kleinen Kinos, da mache ich mir große Sorgen.
Weil das eben nicht digitalisierbar ist. Man genau. kann es zwar abfilmen und in die Welt hinaussenden irgendwo, das geht schon, das ist aber nicht das Gleiche. Das ist bei Musik natürlich nochmal extremer. Es ist nicht digitalisierbar. Es gibt zwar Musik-DVDs und es gibt sogar Konzerte mit VR-Brillen und sowas jetzt, aber das ist halt nicht dasselbe Produkt.
Und das zumal Problem, es da keine Bierduschen gibt und auch die Jacke am nächsten Morgen nicht nach Rauch stinkt. Genau. Und irgendwie hat es ja doch
aber was auch Schönes. Die Energie zum Beispiel nicht da ist und ja. So. Ne? Das sind ja die Dinge, die eben nicht digitalisierbar sind. Und das sind genau der Bonus, den wir da haben.
Ja, und das ist ein bisschen dieser lateinische Spruch ad aspera ad astra, also durch das Raue zu den Sternen. Das ist es ja, also wie stolz man dann auch ist, wenn man total verregnet eingeregt wurde. Aber es war ein tolles Konzert, man hat ausgehalten. Das ist einfach...
Es ergibt ja auch keine Geschichten. Also wenn du zu Hause einen Film guckst, hast du nicht hinterher eine Geschichte zu erzählen. Ja. Wenn du im Kino bist und die Leute hinter dir kennen den Film schon auswendig und reden jeden Gag 5 Minuten oder 5 Sekunden im Voraus mit, da wirst du zwar wahnsinnig, aber du wirst es noch Jahre später hinterher erzählen.
Ja, und es ist noch was, und das sagt meine Frau immer, das finde ich total lustig, was gucke ich dann zu Hause, habe ich die Superglotze und dann gucke ich, was weiß ich, einen tollen Film und dann schaue ich einmal nach links und denke mir, Mist, ich habe die Wäsche noch nicht gemacht.
Ja.
Oder da liegt ja noch meine Steuererklärung. Und das ist einfach, sich eine Jacke anziehen, rausgehen, Popcorn kaufen, eine Karte kaufen, ins Kino gehen, ist was anderes als zu Hause einen Film glotzen. Und wie gesagt, da bin ich absolut dabei, es gibt Sachen, die sind nicht digitalisierbar. Und ich glaube ganz kurz, dass wir ein Riesenproblem kriegen, dass Generationen, die nachfolgen, ich kriege ein Riesenproblem damit, dass die nichts mehr aushalten. Das ist diese TikTok-Kultur, diese YouTube-Shorts-Kultur. Die können mittlerweile, die gucken Serien auf einen schnelleren Modus. Das hat mir der Pulli Herwig mal erzählt, dass das jetzt gibt. Du kannst Serien gucken bei Netflix und kannst sagen, ich mach's 1,5 mal so schnell.
Das wusste ich von Podcasts, aber von Serien von wusste ich das auch, noch nicht.
Und wir arbeiten dran, dass man ein Timing hat, dass man, gerade bei Komödien wichtig, und das wird erarbeitet, und dann gibt es zu Hause Leute, die sagen, das halte ich nicht aus, dass das jetzt 50 Minuten dauert. Ich will das in 25 haben.
Wow. Wir stellen für unseren Social-Media-Bereich bei den sehr jungen Produkten und Festival die Dinge, die wir ausspielen über die Socials, genau nach dieser sich verändernden, Achtung, Aufmerksamkeitsökonomie wird das genannt, weil nämlich die Aufnahmefähigkeit auf wenige Sekunden begrenzt ist tatsächlich mittlerweile, weil das alles im Feed so schnell durchläuft.
Es wäre alles ein schönes Schlussplädoyer, was Sebastian gesagt hat, aber ich habe angekündigt, dass wir noch einen kleinen Ausblick auf 2025 machen, deswegen bitte ich um kurze Antworten. Stefan, du darfst anfangen. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen wahrscheinlich nicht. Was ist denn dein unbedingter Tipp? Worauf freust du dich in 2025 kulturell? Ist es Oasis?
So schwierig. Ja, Oasis auf jeden Fall.
Aber das veranstaltet ihr
nicht,
Nein,
das veranstalten wir nicht. Das ist, bin aber großer Fan und freue mich, das dann an einem der Abende in London mal zu sehen. Ich freue mich sehr auf die Festivals nächstes Jahr. Wir haben großartige Programme. Da bin ich ja auch selber so der Kurator mit meinem Team auch. Das freut mich wahnsinnig. Wir werden nächstes Jahr wieder 25 Stadionkonzerte von Ed Sheeran haben über ganz Europa. Es gibt viele, viele Dinge, die jetzt kommen. Aber ich gucke wirklich mit großem Frohsinn und Mut auf das nächste Jahr, denn es wird auf jeden Fall für uns, glaube ich, ein gutes werden, wenn nicht irgendwas Blödes passiert.
Das war fast eine kurze Antwort, Isabel. Worauf freust du dich? Weitere Lesereise bis März,
genau,
hast du gesagt.
Genau, also bis März ist im Moment verplant, aber da liegen noch alle möglichen Anfragen rum. Ich weiß noch nicht so genau, wie lange es geht. Ein Highlight, auf das ich mich seit Jahren jedes Jahr freue, ist ein selbstgemachtes. Wir fahren seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren einmal im Jahr für eine Woche mit 10 Autorinnen und Autoren weg in einen fantastisch renovierten Gutshof an der Mecklenburgischen Seenplatte. Es ist wunderschöner, herrlicher Badesee in der Nähe, riesiger Garten und alles ganz toll, um eine Woche übers Schreiben zu reden, weil Kollegin Simone Buchholz irgendwann mal auf die Idee kam, oder auf die wir eigentlich alle immer mal kommen, aber sie hat es dann mal in die Hand genommen, dass wir ja alle immer zu Hause alleine am Schreibtisch sitzen und aber alle dieselben Probleme haben und dass das immer Gewinn bringt, ist, sich darüber auszutauschen. Und dann reden wir eigentlich den ganzen Tag übers Schreiben. Und das sind Themen von Erzählperspektive finden, Figuren zeichnen, Schreiben über Sex und Gewalt, Dialoge schreiben, aber auch sowas wie Verlagsverträge und Agenturen oder Scheitern und Erfolg, Angst vorm Scheitern, Umgang mit dem Scheitern, Umgang mit Erfolg, Umgang mit Fans, Auftrittstechniken, also völlig egal, alles, was uns irgendwie betrifft, wird da besprochen und das ist immer fantastisch.
Das ist ein tolles Grundszenario für einen Thriller oder für einen Krimi.
Ja, 10 Autoren. Also, zumindest wären wir alle gerne dabei.
Ich bin auch so ein bisschen allergisch gegen gegen Bücher über Autoren.
Das ist wie Film im Film. Ja. Das finden immer nur Filmemacher lustig, leider. Weil es gibt ganz witzige, aber es sind nie erfolgreich, diese Filme, die Filmarbeiten thematisieren.
Aber das Theater am Theater ist gut. Wie heißt das? Von Michael Frayn. Der helle Wahnsinn, der nackte Wahnsinn.
Der nackte Wahnsinn ist super. Und Theater im Theater auch Hamlet. Ist ja auch ganz wichtig.
So, ja.
Das ist ein zentrales Ding.
Sebastian, möchtest du jetzt der Erste sein, der eine kurze Antwort hat auf die Frage, auf welche kulturelles Ereignis du dich in 2025 freust? Auch möglicherweise entweder als Konsument oder selber als jemand, der drin mitspielt?
Als Konsument kann ich es dir nicht sagen, weil das kann ich dir dann immer danach sagen, ob das ein Höhepunkt war. Mhm. Ich mag am liebsten die Sachen, die mich überraschen. Die Sachen von meinen eigenen Projekten, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr einen Kinofilm in Hauptrolle drehe in Hamburg.
Verrückt.
Da muss ich nämlich nicht in die Bahn. Und ich freue mich aber auch auf die Arbeit sehr, aber ich kann das zu Hause machen. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das ist.
Wir freuen uns, ihr drei, ihr Lieben. Es war spektakulär, noch schöner als erwartet. Ich habe mich sehr gefreut, euch alle hier zu begrüßen. Vielen Dank für eure vielen schönen Gedanken, die manchmal zu langen Antworten. Und herzlichen Dank in diesem Sinne, liebe Isabel, lieber Stefan, lieber Sebastian. Ich sage Ahoi.
Ja, Ahoi, vielen Dank.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.